Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute geht's in der Apostelgeschichte weiter. Das Thema der Apostelgeschichte ist das Wirken des Heiligen Geistes. Interessanterweise hat ja auch die Apostelgeschichte gar kein richtiges Ende, sondern sie hört einfach mitten in der Geschichte auf. Ein Indiz dafür, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht zu Ende ist, sondern er immer noch am Wirken ist. In der Dreieinigkeit Gottes hat der Heilige Geist zwar schon immer existiert, aber er hat erst nach der Sendung angefangen, auf der Erde zu wirken. Während im Alten Testament das Handeln von Gott und dem Vater im Mittelpunkt steht, so steht in den Evangelien das Handeln des Sohnes Gottes und in der Apostelgeschichte das Handeln des Heiligen Geistes im Vordergrund. Die Sendung des Heiligen Geistes in die Kinder Gottes war nicht einfach nur eine spontane Idee Gottes, sondern es ist Teil von Gottes Heilsplan mit der Menschheit und seit Anbeginn der Zeit geplant und auch angekündigt. So wie der Herr Jesus als zentraler Bestandteil des Heilsplans im Alten Testament angekündigt wurde, so wird auch der Heilige Geist im Alten Testament und in den Evangelien angekündigt und prophezeit. Wenn ein neuer Teil von Gott quasi sein Wirken auf der Erde beginnt, dann ist es immer mit besonderen Situationen und Erscheinungen verbunden. Beispielsweise bei der Geburt Jesu, da ist der Stern aufgegangen und es wurde in den Schriften des Alten Testaments angekündigt, sodass sogar die Weisen aus dem Morgenland erkennen konnten an dem, was im Alten Testament drinsteht und dem Stern, den sie gesehen haben, da muss ein neuer König geboren sein. Der Stern hat nicht immer existiert, aber er war eine Begleiterscheinung, dass Jesus nun sein Handeln auf der Erde anfängt. Und ähnlich ist es auch bei der Ankunft des Heiligen Geistes. Auch die wird angekündigt, es wird gesagt, wann der Heilige Geist kommt und es wird auch gesagt, wozu der Heilige Geist kommt. Und es gibt auch Begleiterscheinungen. Speziell in seinen letzten Reden hat der Herr Jesus den Jüngern viel über das Kommen und das Wirken des Heiligen Geistes mitgeteilt. Die Prophezeiungen, und davon spricht Johannes 14, Vers 25, erfüllen sich dann zu Pfingsten. Und das, was am Pfingsten passiert ist, können wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Wenn man Pfingsten recht verstehen will, dann ist es gut, wenn man sich vorher die Worte von Herrn Jesus aus Johannes 14 bis 17 genauer anschaut und wir dann staunen, wie diese Ankündigungen sich in der Apostelgeschichte 2 erfüllen. Aber zuerst möchte ich mit euch Apostelgeschichte 2 lesen. Die Verse 1 bis 36 werde ich lesen. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadokien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und nehmt zu Ohren, meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure alten Männer werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der groß und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einem Mann, von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum verlockt sich mein Herz und meine Zunge verlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen und zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen mit deinem Angesicht. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist, und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ich möchte mit euch zusammen heute auf drei große Prophezeiungen Jesu, die wir in den Kapiteln 14 bis 17 im Johannesevangelium finden, anschauen, die der Jesus bezüglich des Heiligen Geistes macht. Die Aussagen vom Herrn Jesus und die Prophezeiungen unterstützen, dass der Heilige Geist für uns nützlich und notwendig ist, so wie es in Johannes 16, Vers 7 gesagt wird. Und zwar möchte ich mit euch diese drei Prophezeiungen anschauen, wovon die erste ist, dass der Beistand kommen wird und Wohnung in uns nimmt. Die zweite Prophezeiung, die wir in den Kapiteln finden, ist, dass Gott in dem Menschen wohnt und dass das durch Wunder und andere Dinge bewiesen wird, dass es sichtbar wird. Und das dritte ist, dass der Heilige Geist in die Wahrheit einführt. Starten wir mit der ersten Prophezeiung. Der Beistand wird kommen und wird Wohnung einnehmen bei uns. Johannes 14 beginnt mit einer Unterhaltung zwischen Jesus und den Jüngern im Obersaal darüber, dass er zum Vater gehen wird. In Vers 18 kündigt Jesus zum ersten Mal an: Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch, heißt es dort. Und dann ein paar Verse später, in Vers 23, sagt der Herr Jesus: Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott der Vater und Jesus Christus sind eins. Und das wird auch in Johannes 14 vermehrt betont. Und beide in ihrer Einheit wollen in denen wohnen, die sie lieben, heißt es. Eine wunderbare Verheißung, die Jesus hier gibt. Wenn er aus der Welt weg ist, wird er in den Jüngern selbst mit Gott, dem Vater, zusammen wohnen. Eine Sache, die unvorstellbar für die Jünger erscheint, da Gott in seiner Herrlichkeit doch niemals Platz auf der Erde, geschweige denn irgendwie einer Person Platz haben könnte. Das hat schon Salomo im Alten Testament ja erkannt, als er in 1. Könige 8, Vers 27 sagt, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel können ihn nicht fassen. Und die Jünger fragen sich hier zu Recht in Johannes 14, wie das geschehen soll. Jesus gibt die Antwort dann in Vers 26. Da heißt es, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen. Und dann geht der Vers noch ein bisschen weiter. In Gottes Einheit ist der Heilige Geist als dritte Person ja inbegriffen. Er wird als Sachwalter und Beistand, aber zugleich auch als Gott selbst in den Kindern Gottes wohnen. Der Sachwalter ist vom Vater im Himmel geschickt. Und wann wird er kommen? Dann, wenn Jesus von der Erde weggegangen ist. Er wird ganz bestimmt nicht vorher kommen. Wir lesen das in Johannes 16, Vers 7. Da heißt es, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus hat den Sachwalter oder auch Beistand hier angekündigt. Er hat gesagt, wann er kommt und wer er ist. Nämlich er wird kommen nach der Himmelfahrt Jesu und er ist der Heilige Geist. Die Erfüllung dieses Versprechens oder dieser Verheißung lesen wir in Apostelgeschichte 2. Also nach der Himmelfahrt Jesu. Die Himmelfahrt hatten wir letzte Woche. Ich möchte dazu nochmal aus Apostelgeschichte 2 die Verse 1 bis 4 lesen. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie ja alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir lesen hier, wie der Heilige Geist in die Jünger kommt und sich das sofort in ihrem Wesen und Reden niederschlägt. Jesus Christus hat sein Versprechen gehalten. Der Heilige Geist erfüllt die Jünger und Gott selbst wohnt nun in ihnen. Wenn es heißt, dass sie so reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen, dann sehen wir diese enge Verbindung, die nun stattgefunden hat, zwischen Gott und den Menschen, die ihn lieben. In Johannes 17, Vers 21 und 23, das ist das hohe priesterliche Gebet, da bittet der Herr Jesus auch nochmal genau darum. Da heißt's in Vers 21, damit auch sie in uns seien. Und in Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien. Es war Jesu tiefster Herzenswunsch, dass er in den Seinen sein kann. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und es ist eine Tatsache, dass dies nun der Fall ist. Bis auf den heutigen Tag wohnt Gott in denen, die ihn lieben. Wenn Gott in Menschen wohnt, dann hat das Folgen. Bei den Jüngern soll die Folge zum Beispiel sein, dass ihre Einheit zur Vollendung kommt. An dieser Stelle eine persönliche Frage an dich. Welche Folgen hat das Wohnen des Heiligen Geistes in dir? Weiter bittet Jesus seinen Vater im Himmel mehrmals, dass er die Jünger bewahren soll. Wir lesen davon in Johannes 17, in den Versen 11 und auch im Vers 15. Und auch das geschieht dadurch, dass der Heilige Geist in den Jüngern Wohnung einnimmt. In Epheser 1, Vers 13 heißt es über den Heiligen Geist, dass er eine Versiegelung der Gläubigen ist. Dort steht, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ein Siegel auf einer Person bedeutet Zugehörigkeit, aber es bedeutet auch ein gewisses oder es zeigt ein gewisses Besitzverhältnis an, und zwar zu demjenigen, dem das Siegel gehört. Das heißt, wenn jemand was demjenigen tut, der das Siegel auf sich trägt, ihn zum Beispiel beschimpft oder angreift, das bedeutet automatisch, dass derjenige sich mit dem Herrn anlegt, also mit demjenigen, dem das Siegel gehört. Und für denjenigen, der das Siegel trägt und versiegelt ist, bedeutet das Siegel auch, dass er durch seinen Herrn geschützt ist. Dass der Herr, der ihn versiegelt hat, auf ihn aufpassen wird. Das ist die Verpflichtung des Herrn gegenüber dem Versiegelten. Der Eigentümer des Siegels hat Verantwortung und Schutzfunktion für denjenigen, der das Siegel trägt. Somit ist der Heilige Geist ein Garant dafür, dass wir Christi Eigentum sind. Und sein Wohnen in uns bedeutet, dass er aufpasst, dass niemand uns aus der Hand des Vaters raubt. Der Heilige Geist ist wirklich ein Schutz. Diese Versiegelung fand am Pfingsten bei den Jüngern statt und findet noch heute bei der Bekehrung eines jeden Menschen zu Christus hin auch statt. Kommen wir zur zweiten Prophezeiung. Gott beweist sein Wohnen in den Menschen durch Wunder und Frucht. Wenn Jesus Christus nun in einem durch den Heiligen Geist Wohnung genommen hat, dann wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. An Pfingsten war es ganz deutlich zu sehen, indem dass Gott das Wunder tat, dass die Jünger in unterschiedlichen Sprachen reden konnten. Es war für jedermann ersichtlich, dass sich was in diesen einfachen, ungebildeten Männern getan hat. Die anderen Leute haben vielleicht nicht genau gewusst, was da passiert ist, aber dass etwas passiert ist, haben sie gemerkt. Gleichzeitig weissagen die Jünger. Das ist eine Begleiterscheinung dessen, dass hier der Heilige Geist nun ins Weltgeschehen eingreift. Ein neuer Bund wird auf der Erde eingeführt. Der Heilige Geist kommt und sowas wird von besonderen Zeichen begleitet. So hat es Joel schon im Alten Testament vorausgesagt und Petrus zitiert dieses Wort zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Zusammenhang. Das ist nämlich Weissagen. Joel hatte prophezeit, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist halt. So sagt der Petrus. Dann kommt das Zitat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und eure alten Männer werden Träume haben. Aber auch an einer zweiten Reaktion des der Volksmenge und des Volkes sieht man, dass Gott nun selbst in den Jüngern wohnt. Und zwar lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Jünger verachtet und verspottet werden. Die sind wohl voll süßen Weines, sagt die Volksmenge. Im Grunde sagt sie, die sind auch komplett benebelt, komplett eingelullt von Gott. Das ist wirklich beißender Hohn und Spott. Das hatte der Herr Jesus auch so vorausgesagt. In Johannes 15 lesen wir davon, im Vers 18. Entschuldigung, jetzt bin ich im falschen Evangelium. Johannes 15, Vers 18 heißt es, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ja, die Welt kann eigentlich nicht anders, da sie von Satan regiert wird. Satan hasst Jesus Christus und Gott den Vater und sein Reich. Sein Ziel ist es, das Reich Gottes zu zerstören. Reich Gottes und die Welt sind nicht vereinbar. Das geht nicht. Kinder Gottes werden daher von der Welt gehasst werden. Aber wir hatten vorhin gesagt, Christus hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist zum einen Schutz und auch Bewahrung. Es bedeutet auch, dass wenn die Welt Gottes Eigentum angreift und hasst, dass sie Gott eingreift und Gott hasst. Johannes 15, Vers 20 sagt, erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und in Johannes 15, Vers 23 sagt er nochmal, wer mich hasst, hasst auch den Vater. Zusammenfassend können wir am Ende des zweiten Abschnittes sagen, dass das Wohnen des Heiligen Geistes in den Jüngern und auch in uns Auswirkungen hat und dass es von den anderen wahrgenommen wird. Kommen wir nun zur dritten Prophezeiung. Und zwar, dass der Heilige Geist in die Wahrheit einführt. In der Apostelgeschichte 2 beweist Petrus den Zusammenhang zwischen Gott und Jesus in der Predigt an die Menschen in Jerusalem. Er kommt dann in Vers 36 zu dem Schluss, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wie konnte dieser ungebildete Fischer eine so klare und so saubere Beweisführung liefern, dass Jesus der Christus ist? Wie kam er überhaupt zu dieser Erkenntnis? Und Jesus verheißt uns in Johannes 14 und in Johannes 16 zwei Dinge, mit denen der Heilige Geist die Jünger genau zu sowas befähigen will oder befähigen wird. Das erste ist, das lesen wir in Johannes 14, Vers 26. Dort heißt es, der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Aufgabe des Heiligen Geistes in uns ist es, uns an Jesu Worte zu erinnern. Wir haben die Bibel als das Wort Gottes in unseren Händen, aber leider nicht immer alles in unserem Kopf parat. Der Heilige Geist aber kennt die Bibel in- und auswendig und er weiß, an was wir uns in entsprechenden Situationen erinnern sollten. Petrus hatte für seine Predigt nicht 6 Wochen Zeit zum Vorbereiten und Nachschlagen, wie ich es vielleicht heute bei der Predigt hatte. Und dennoch zitiert er reihenweise aus dem Alten Testament. Warum? Weil eben der Heilige Geist ihn an die Worte Gottes aus Joel und dem Psalm erinnert. Aber das alleine reicht nicht. Der Heilige Geist wird auch lehren, haben wir gelesen. Also, er wird uns beibringen, was die Worte, die wir lesen und an die er uns erinnert, was sie bedeuten sollen. Er wird uns helfen, die Bibelverse richtig auszulegen. Hier in der ersten Predigt hat der Heilige Geist diese Aufgabe zu 100% erfüllt. Er erinnert und er lehrt Petrus, die Stellen richtig zu verstehen und anzuwenden. Das zweite, was Petrus dazu befähigt hat, so eine klare und saubere Predigt zu halten und eine Beweisführung zu liefern, das lesen wir in Johannes 16, Vers 13. Dort wird nämlich über den Heiligen Geist gesagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Zum einen lesen wir hier, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Er zeigt uns, was wirklich Wahrheit ist. Geht es uns nicht auch oft so, wie Pilatus der fragte, was ist Wahrheit? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann wohnt der Geist der Wahrheit in uns. Er wird uns in die Wahrheit leiten. Ich finde hier die Formulierung einfach klasse, in die Wahrheit leiten. Er wird uns die Wahrheit erklären und im Erkennen der Wahrheit leiten. Die Wahrheit wird uns dann helfen zu erkennen, dass wir Sünder sind, die Christus ans Kreuz gebracht haben. Und sie lässt uns Jesus als den Christus erkennen. Die Welt wird nicht in die Wahrheit vom Heiligen Geist geleitet. Warum nicht? Die Welt wird nicht in die Wahrheit geleitet, weil der Heilige Geist niemals zwingt. Der Heilige Geist wird keinen zwingen, seine Leitung oder seiner Leitung zu folgen, wenn derjenige nicht geleitet werden will. Und damit bekommt diese Frage bezüglich der Welt auch auf einmal für uns Bedeutung. Auch wir müssen zur Wahrheit Ja sagen, die der Heilige Geist uns offenbart durch seine Leitung. Wenn wir seine Wahrheit nicht wahrhaben wollen, wird er uns nicht weiter in die Wahrheit leiten. Er zwingt nicht, auch nicht die Leute, in denen er wohnt. Weil die Welt sich in die Wahrheit nicht leiten lässt, ist für die Welt das Wort vom Kreuz ja auch eine Torheit. Ohne die Leitung durch den Heiligen Geist ist die Wahrheit, und zwar die echte und ganze Wahrheit, nicht zu erkennen und zu erfassen. Petrus hat sich in seiner Predigt leiten lassen und hat diese Wahrheit als felsenfeste Gewissheit gehabt. Also, die beiden Sachen, die Petrus dazu befähigt haben, diese Predigt zu halten, waren zum einen, dass der Heilige Geist ihn lehrt und erinnert an die Worte Jesu, und das zweite ist, dass der Heilige Geist in die Wahrheit hineinführt und dass er in die Wahrheit leitet. Und in dieser vom Heiligen Geist befähigten Pfingstpredigt sehen wir zudem ein lebhaftes Beispiel von dem Verkünden des Heiligen Geistes an die Welt, das der Herr Jesus in Johannes 16, Vers 8 beschreibt. Und ich lese die Verse jetzt mal nach der Übersetzung nach Menge. In Johannes 16, Vers 8 bis 11 steht: Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, die darin besteht, dass sie nicht an mich geglaubt haben. Über Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Über Gericht, das darin besteht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Was bedeutet das? Wir lesen hier einmal, dass der Heilige Geist der Welt die Augen öffnen soll über Sünde. Und hier ist die Sünde gemeint, dass die Menschen nicht an Jesus glauben wollen. Der zweite Punkt ist über Gerechtigkeit. Der gerechte Rechtsspruch besteht nämlich nicht darin, dass Jesus von Nazareth Gott gelästert hat oder habe, so wie ihn die Hohepriester nämlich angeklagt hatten, oder dass er etwa ein Aufrührer sei, sondern das absolut richtige und wahre Urteil besteht darin, dass Gott den Rechtsspruch der Hohenpriester und des Pilatus umgekehrt hat und dass er Jesus anschließend auferweckt hatte und er nun zum Vater im Himmel gegangen ist und dort auf dem Thron Platz genommen hat und er jetzt nicht mehr auf der Erde ist. Gott hat Jesus für gerecht erklärt. Das ist die wahre Gerechtigkeit. Und das dritte über Gericht: Der Heilige Geist wird der Welt die Augen öffnen und ihnen zeigen, dass Satan eigentlich schon längst gerichtet ist. Und zwar auf zweierlei Hinsichten ist er gerichtet. Zum ersten sind alle Pläne Satans bisher gescheitert. Vor allem der wichtigste von ihm, Jesus in den Tod zu bringen. Sowohl die Versuchung Jesu als auch seine Verurteilung zum Tod und sein Tod am Kreuz hat Jesus spätestens durch die Auferstehung überwunden. Und das Zweite ist, dass Satans Argumente stets sind, dass Gott gegen den Menschen ist. Gott meint es nicht gut mit uns, sagt Satan. Aber am Kreuz hat Christus doch am deutlichsten eigentlich gezeigt, dass Gott die Menschen liebt. Er, der Sohn Gottes, gibt sein Leben für die Menschen dahin. Und zwar, um die Menschheit zu erlösen. Jeder kann errettet werden. Wer das Angebot nicht annimmt, der kann Gott aber dafür wirklich nicht die Schuld geben. Satan hat sich offensichtlich eindeutig als Lügner entpuppt. Und damit ist er schon gerichtet. Gott ist nicht gegen die Menschen, sondern Gott ist eindeutig für die Menschen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, diese Dinge der Welt durch uns zu verkündigen. Petrus fängt damit auch auf wunderbare Art und Weise an. Er kümmert sich in der Predigt ab Vers 22 nicht darum, einfach nur moralische Sünden zu verurteilen, sondern er stellt das Grundproblem, die Grundsünde der Menschheit in den Mittelpunkt seiner Predigt. Die Menschen haben Gott nicht geglaubt. Und zwar diesbezüglich, dass Jesus der Christus ist. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus der Schöpfer und die Quelle allen Lebens ist. Ja, sie haben ihm nicht nur nicht geglaubt, sondern sie haben ihn sogar am Kreuz getötet. Die Menschheit rebelliert gegen Gott. Sie ist verfeindet mit ihm. Das ist das Grundproblem. Aber gleichzeitig verkündet Petrus durch den Heiligen Geist, dass Jesus auferweckt wurde. Ja, es ist Vergebung möglich. Gott gibt sogar seinen Heiligen Geist den Menschen. Petrus drückt es folgendermaßen aus. Ich lese Apostelgeschichte 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, einem Mann von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Und ab Vers 29 weiter, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Und noch in Vers 36 zu Ende lesend, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Mich begeistert hier einfach, wie klar und deutlich der Heilige Geist redet. Nun ist niemand mehr da, der sagen könnte, er hat es nicht gewusst. Der Heilige Geist muss reden, damit eben alle es erfahren und sich keiner am Ende vor dem Thron Gottes rausreden kann, so wie es in Johannes 15, Vers 22 heißt. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Alles ist gesagt. Gottes Ratschluss und Heilsplan ist allumfassend erklärt, weil Jesus den Heiligen Geist in seine Jünger gesandt hat, damit er uns den Plan Gottes offenbart. Kommen wir zum Ende. Der Heilige Geist war angekündigt für die Zeit, wenn Jesus nicht mehr da ist. Der geliebte Herr wird sterben und danach in den Himmel auffahren und nicht mehr auf der Erde sein. Der Herr Jesus ist nicht mehr direkt körperlich auf der Erde bei den Jüngern. Darüber waren die Jünger sehr traurig. In Johannes 16, Vers 20 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern in Bezug darauf, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und ein Kapitel später, im hohepriesterlichen Gebet, heißt es, jetzt aber komme ich zu dir, Gott Vater im Himmel. Und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und in Johannes 14, Vers 28 lesen wir, freut euch, dass ich in den Himmel gehe. Jesus ist doch nach der Himmelfahrt gar nicht mehr bei den Jüngern leibhaftig. Und man fragt sich, und die Jünger werden sich das wahrscheinlich gefragt haben, ja, wie soll man da noch fröhlich sein? Es war doch alles so schön, als Jesus direkt mit ihnen reden konnte. Ja, das ist wunderbar. Aber Jesus verspricht, dass sie, wenn er weg ist, völlige Freude bekommen werden. Also noch mehr Freude, als sie es mit ihm schon längst haben, wo er mit ihnen leibhaftig durch Jerusalem gegangen ist. Aber wie kann das sein? Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir uns wünschen würden, wir könnten mit Jesus direkt leben, so zur gleichen Zeit, und er wäre vielleicht hier noch sogar auf der Erde? Aber vielleicht überlegen wir mal kurz, was das bedeuten würde, wenn der Herr Jesus noch auf der Erde wäre und wir direkt vor ihm stehen würden. Es würde nämlich bedeuten, dass Jesus nicht gleichzeitig an jedem Ort sein könnten. Das heißt, wir müssten ihn teilen mit den anderen Gläubigen. Und demnach, wenn Jesus hier auf der Erde wäre, dann wäre der Heilige Geist nicht gesandt. Und dann könnte uns der Heilige Geist auch nicht leiten, weil er nämlich gar nicht in uns wäre. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Die Veränderung der Jünger durch den Heiligen Geist ist größer als die Veränderung, als Jesus leibhaftig vor ihnen stand. Das heißt, wir würden längst nicht so stark durch Gott verändert werden. Es ist immer besser, wenn Gott in uns ist, als nur vor uns. Und dadurch, dass Jesus nun in die Herrlichkeit hinaufgegangen ist zu Gott, dem Vater, kann er durch den Heiligen Geist direkt in uns wohnen. Bei jedem gleichzeitig. Ja, Jesus lebt wirklich direkt in uns. Dadurch haben wir eine noch innigere Beziehung zu ihm, als die Jünger es vor Pfingsten haben konnten. Er kann uns alle gleichzeitig lehren und Gott offenbaren. Er kann uns an Jesu tröstende Worte erinnern. Der Heilige Geist wird ja sogar selbst auch als der Tröster bezeichnet. Das drückt ja auch nochmals seine Aufgabe als Beistand aus. Beistand nicht nur für angefochtene Situationen, sondern auch in leidvollen, aber auch in fröhlichen Zeiten. Durch Jesu Himmelfahrt ist den Jüngern und damit auch uns viel, viel mehr geschenkt worden, als uns genommen wurde. Nämlich Gott selbst wohnt in unseren Herzen. Und das ist völligste Freude. Größer, wie sie durch nichts anderes ersetzt werden kann. Denn Gottes Herrlichkeit wohnt jetzt in uns. Es stimmt also, was Jesus in Johannes 16, Vers 7 schreibt. Es ist nützlich, dass ich gehe. Wir haben das nämlich heute an drei Aspekten gesehen. Der erste war, der Heilige Geist kommt und wohnt in uns. Der Heilige Geist ist Gott und Gott wohnt also in uns. Der zweite war, Gott wurde dadurch in den Menschen wirksam, dass er in die Menschen gekommen ist. Der Heilige Geist bewirkt Wunder und er wird sichtbar. Und der dritte Punkt war, der Heilige Geist leitet und führt uns in die Wahrheit und erinnert uns an Gottes Wort. Ja, sogar noch mehr. Er offenbart und zeigt uns auch Dinge aus Gottes Wort über Gott. Seine Aufgabe ist es, über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht aufzuklären. Freude kann auch uns, wie die Jünger damals, erfüllen, weil Jesus nun erhoben zur Rechten Gottes sitzt und er uns den Sachwalter geschickt hat. Amen.